Superman, Spider-Man und wie sie alle heißen, faszinieren uns. Das sind Kassenschlager in den Kinos, weil sie kräftig und mächtig sind. Problemlos überwinden sie die Schwerkraft und versuchen sich mit ihren unglaublichen Fähigkeiten und Kräften für das Wohl der Menschen einzusetzen. Sie sind zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist, und retten Menschen aus ausweglosen Situationen, manchmal sogar vor dem sicheren Tod. Sie kämpfen gegen den teuflischen Gegenspieler und besiegen ihn nach langem und hartem Kampf. Sie versuchen, so eine bessere Welt zu schaffen, was ihnen zwar nicht immer gelingt, weil auch das Gute führt dann oft auch zu Chaos, aber sie versuchen es wenigstens. Das Gute besiegt das Böse. Eigentlich würden wir uns das von Gott wünschen. Es würde uns begeistern, wenn Gott uns aus jeder schwierigen und aussichtslosen Situation herausholt, wenn er eben dieser sichtbare Superman oder Spider-Man wäre. Gott könnte sogar mehr, er könnte jeden gesund machen, sodass kein Vater und keine Mutter mehr von ihren kleinen Kindern weggerissen würden. Wir wünschten uns, dass Gott den menschenverachtenden Organisationen, die Menschen misshandeln und verkaufen und handeln mit Menschen, das Handwerk legt. Ja, und es ist tatsächlich so, Gott ist mächtiger als alle diese Superhelden. Seine Macht übertrifft alles, was existiert, es sei in dieser oder in der zukünftigen Welt. Paulus betet für die Christen in Ephesus und für all jene, die diesen Brief erhalten, dass sie erkennen, wie mächtig Jesus ist. Er schreibt: Ich bete darum, dass Gott euch die Augen des Herzens öffne, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Macht er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in die himmlische Welt, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Entschuldigung. Da hat es eine Felswische drin, Entschuldigung. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten, Gewalt und hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Entschuldigung. Ja, Gott hat ihm alles, also Jesus, alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Erstaunlich, wie mächtig Jesus ist. Jetzt kommt noch der Vers, den ich vorher gefehlt hat. Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Absolut könnte man die Macht von Jesus nicht beschreiben. Wenn nun Jesus so mächtig ist und er die absolute Autorität hat, würde man dann nicht erwarten, dass er sichtbarer in das Weltgeschehen eingreift? Aus unserer Sicht wäre das an vielen Orten dringend nötig. Gut, Paulus spricht von den Auswirkungen seiner Kraft unter den Gläubigen, den Christen, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also es geht hier um die Gemeinde, um sein Wirken unter uns. Das ist ja auch wunderbar, aber so mögen wir uns fragen, wo ist dann diese Kraft sichtbar? Wo wird sie sichtbar? Wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns mehr sichtbare Zeichen von dieser überwältigenden Kraft Gottes. kranke Geschwister, Christen mit Depressionen, verfolgte Christen und so weiter. Wir beten und realisieren, dass nicht das geschieht, was wir erhofften und wünschten. Manchmal beten wir jahrelang für Anliegen, bei denen wir denken, dass sie auch für das Reich Gottes wichtig sein könnten, aber es geschieht scheinbar nichts. Ich könnte euch viele solche Gebetsanliegen nennen, für die ich jahrelang gebetet habe. Ich kann euch auch solche nennen, die sich erfüllt haben, aber viele, viele, viele haben sich nie und nimmer erfüllt. In meinen Augen. Mit dem Psalmisten könnten wir zu Gott schreien: Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns nicht für immer. Herr, zeige mir deine Macht. Nun, diesen Text über die überwältigende große Kraft Gottes könnten wir zum Anlass nehmen, um uns selbst zu fragen: Warum geschieht denn so wenig sichtbar und Machtvolles in unseren Kirchen? Wir könnten dann die Schuld bei uns suchen, denn Gott ist ja bestimmt nicht schuld. Also müssen wir das Problem sein, wir sind es. Da könnte ich uns jetzt ganz schön in die Zange nehmen. Ich könnte behaupten, dass die wenigen sichtbaren Machterweise Gottes daherkommen, weil wir zu wenig beten, zu wenig Bibel lesen, zu unregelmäßig die Gottesdienste besuchen, zu wenig missionieren und so weiter und so fort. Immer zu wenig. Zu wenig das, zu wenig jenes. Obwohl es sein kann, dass wir am einen oder anderen Ort in unserem Leben und in unserem geistlichen Leben einige Punkte anpacken sollten, wird selten die Folge davon sein, dass wir mehr Machtdemonstrationen Gottes erleben werden. Denn wir können Gott nicht instrumentalisieren. Ich mache das und Gott macht dann jenes. Das ist oft das Denken dahinter. Ich bete mehr, ich gebe mehr, ich mache mehr und dann muss Gott. Nein, Gott muss nicht. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Wir müssen genau hinschauen, um was es hier Paulus eigentlich geht. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wir können die überwältigende große Kraft Gottes nicht sehen. Paulus spricht hier nicht über Wunder, Krankenheilungen, Bewahrung der verfolgten Christen. Das würden wir ja mit unseren äußeren Augen sehen. Dann würde er sagen: Herr, ich bitte darum, dass sie mit ihren eigenen Augen deine Macht sehen. Die 72 Jünger, die Jesus einmal aussandte, sahen mit eigenen Augen die Macht Gottes. Begeistert berichten sie Jesus: Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Was für wahnsinnige Erfahrung haben die gemacht. Wenn diese Machterweise bei uns normal wären, dann würde Paulus nicht darum bitten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. Also man kann diese Macht nur mit dem Herzen verstehen. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus wusste, dass man die überwältigend große Kraft nur selten sichtbar wahrnehmen kann. Manchmal greift Gott für uns in aller Sichtbarkeit ein und zeigt uns seine Macht. Aber das geschieht nicht ständig. Wir haben nicht jede Woche oder jeden Tag ein Erlebnis, wo wir die große Kraft Gottes praktisch sichtbar erleben. Es ist immer ein außerordentliches Ereignis. Ich habe wenige außerordentliche Ereignisse in meinem Leben, wo ich weiß, da hat wirklich Gott in unglaublicher Art und Weise eingegriffen. Aber das sind wenige. Ich kann euch gerne das eine oder andere Mal erzählen. Aber ich erlebe das nicht jedes Jahr 20, 30 Mal. Paulus hätte selber viel sichtbares Eingreifen Gottes nötig gehabt. Dreimal war er mit Schiffen unterwegs, die auf dem offenen Meer zerbrachen, Schiffbruch erlitten. Einmal trieb er einen Tag und eine ganze Nacht auf dem tiefen Meer. Das wäre für mich ein absoluter Horror. Ich gehe schon gar nicht ins Meer schwimmen. Dann noch mitten im Meer getrieben werden und nie weiß man, ob ein Hai kommt oder eine, weiß ich, was einem da beißen kann im Meer. Das wäre für mich ein absoluter Horror. Er wurde mehrmals geschlagen mit Geißeln und Stöcken, in der Öffentlichkeit bloßgestellt und gedemütigt. Mehrmals warf man ihn ins Gefängnis. Könnt ihr noch weiterzählen, was er alles erlebte? Von außen konnte man von der Macht Gottes im Leben von Paulus nicht viel sehen. Er saß oft im Gefängnis und die Briefe schrieb er aus dem Gefängnis. Und die Christen hätten sagen können, ja, wenn Gott so mächtig ist, warum holt er ihn nicht endlich da raus? Aber Paulus wusste, dass in dieser Welt die Macht für die Menschen, die mit Gott nicht versöhnt sind, verborgen bleibt. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Weil der Druck von außen stark werden kann, ist es so wichtig, dass uns Gott die inneren Augen des Herzens öffnet. Nur so können wir erkennen, wie mächtig er ist. Selbst wenn wir dafür keine für alle Menschen sichtbaren Beweise oder Macht haben. So wie es im Psalm 42, der Psalmist schreibt, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Warum? Weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Wo ist er jetzt? Du bist doch so ein Frommer und sprichst immer von Gott. Wo ist er? Wo kannst du ihn sehen in deinem Leben? Schau doch, wie schäbig du lebst. Täglich fragen sie, wo ist nun dein Gott? Die Tatsache, dass Gottes Kraft überwältigend groß ist, muss mit den Augen des Herzens erkannt werden. Denn in dieser Welt wird sich diese Kraft noch nicht für alle Menschen sichtbar entfalten. In dieser Welt bleibt Gottes Wirklichkeit meist im Verborgenen. Seine Kraft müssen wir mit unserem Herzen erkennen und verstehen. Gott muss uns dazu eine innere Überzeugung, eine innere Gewissheit schenken. Diese Kraft werden wir genau dann spüren, wenn wir in schwierigen, ausweglosen Situationen kommen. Paulus meint, Jesus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Er wird uns mit dieser Kraft ausrüsten. Paulus zeigt nun, woran wir erkennen können, wie groß Gottes Kraft ist. Wir erkennen das an der Auferweckung von Jesus, interessanterweise. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit der Auferweckung von Jesus zeigt Gott, wie seine Kraft alles übertrifft. Er besiegte und beseitigte damit den größten Feind des Menschen, nämlich den Tod. Natürlich hätte Gott seine Kraft auch demonstrieren können, indem er seinen Sohn vom Kreuz geholt hätte. Aber er ließ seinen Sohn sterben, denn er sollte für unsere Schuld bezahlen. Er sollte sterben, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Gott hat den Schuldbrief, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also mit Christus hat er unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Deshalb können wir uns heute mit Gott versöhnen und ewiges Leben bekommen. Und wenn du mit Gott noch nicht versöhnt bist, dann solltest du das doch heute noch dich mit ihm versöhnen. Deinem aufrichtigen Gebet kannst du dich heute mit Gott versöhnen. 3 Tage nach der Kreuzigung erweckte Gott Jesus seinen Sohn von den Toten. Der Tod war nicht stärker als Gott. Der Tod hatte keine Gewalt über Jesus. Pfingsten predigte Petrus dem er sagte, Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hat und ihn nicht festhalten kann. Er spricht hier nicht vom Sterben, sondern er spricht vom ewigen Tod, von der ewigen Verdammnis. Die ist beseitigt, diese Macht ist gebrochen, der Tod, der größte Feind des Menschen, ist besiegt. Er ist besiegt, sodass Paulus den Korinthern schreibt, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Gottes Macht zeigt sich, indem er seinen Sohn auferweckt und zu sich in den Himmel nimmt. Und dieselbe Macht, die das getan hat, wird auch uns auferwecken und in den Himmel bringen. Also egal, was euch zustoßen wird, ob ihr gefangen werdet oder gar sterben müsst, seid euch gewiss, Gott wird euch auferwecken, seine Kraft wird es tun. Er wird euch garantiert in diese bessere Welt bringen. Er wird euch in den Himmel bringen. Paulus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wenn wir Christen vom Sieg, vom Jesus sprechen, dann sprechen wir über den Sieg, den er errungen hat, über den Tod. Die göttliche Kraft schafft Leben, ewiges Leben. Nun ist Jesus auf seinem Ehrenplatz an der rechten Seite seines Vaters, der in der himmlischen Welt. Und der Vater hat ihm seine ganze Machtfülle übertragen. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es gibt nichts und niemanden in dieser und der zukünftigen Welt, der mehr Macht hätte als Jesus. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn zum Herrscher über das ganze Universum gemacht. Für die Christen, die in einer von mächtigen Göttern beherrschten Welt lebten, war es enorm wichtig zu wissen, dass Jesus mächtiger ist als alle Götter, die sie kannten und verehrten. Zogen damals Heere in den Krieg, befragte man zuerst die Götter, ob man diesen Krieg führen sollte oder nicht. Sie pilgerten zu den Orakeln, zum Beispiel in Delphi, und befragten diese Orakel, was sie tun sollen und was die Orakel ihnen raten würden. Überall gab es große und beeindruckende Tempelanlagen, in denen die Götter verehrt wurden. In Ephesus existierte sogar ein Tempel für die verschiedensten Götter und auch für die Kaiser. Vespasian und Hadrian wurden Tempel gebaut, in denen sie im Rahmen des Kaiserkultes religiös verehrt wurden. Wie wir auch in der Apostelgeschichte wissen, war in Ephesus der Kult um die Diana, oder man nannte sie auch Artemis, die Göttin der Jagd, des Waldes, die Hüterin der Frauen und Kinder. Man ist sich verschiedener Meinung, was das alles ist hier. Die einen sagen Brüste, die anderen sagen was anderes, das sage ich jetzt aber nicht. Das war eine mächtige Gottheit. Der Tempel, den man für Artemis baute, ist eines der sieben Weltwunder der Antike. Das waren religiöse Machtzentren. Sie beherrschten die Menschen. Nur schon die großen Gebäude vermittelten den Eindruck von Macht. Es war schwierig, sich diesem Kult zu entziehen. Die Christen kannten diese Götter. Sie dienten ihnen, bevor sie Christen wurden. Sie verehrten sie. Sie fürchteten sie, sie opferten ihnen, um sie zu beschwichtigen. Die Gefahr war groß, dass sie ihnen immer noch große Macht zubilligten. Und es ist durchaus möglich, dass sie sich immer noch vor ihnen fürchteten. deshalb ist Paulus, ist ein wichtiges Gebetsanliegen, dass Gott ihnen die inneren Augen des Herzens öffnet, damit sie erkennen, dass der Tempel und Götter im Vergleich zu Jesus machtlos sind. Keine Macht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, noch in der zukünftigen Welt, kann die Macht von Jesus übertreffen. Das mussten die Christen damals wissen. Wir können uns diesen Sog und diese Macht dieser Kulte kaum vorstellen. Keine Macht, und das will Paulus ihnen sagen, keine Macht ist stärker. Auch wenn ihr in Ephesus lebt und dieser Kult so mächtig ist, Artemis ist nie so mächtig wie Gott. Wenn ihnen das klar wird, werden sie ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen, auf Jesus allein. Sie, die sich in Wohnungen versammeln und Gott anbeten und nicht mehr im großen, mächtigen Tempel. Sie werden sich durch diese Götter nicht mehr einschüchtern lassen. Sie wissen, es gibt keine Götter und keine Mächte, die sie bräuchten, um in den Himmel zu kommen. Jesus allein genügt. Er wird sie ohne Unterstützung dieser Götter ans Ziel bringen. Aber nicht nur die Christen in der damaligen Welt, für die, nicht nur für sie ist es wichtig, wie, zu erkennen, wie mächtig Jesus ist. Es ist auch für uns wichtig. Denn auch wir können dazu neigen, neben Jesus unsere Hoffnung auf andere scheinbare Hoffnungsträger zu setzen. Wir können fragen, ob wir uns wirklich sicher sind, dass wir unser Vertrauen ganz Jesus schenken. Oder vielleicht haben wir doch noch einen Heiligen, den wir verehren. So ein, wie heißt der, ein Christophorus, dem wir noch etwas Geld geben, weil es kann ja nicht schaden, vielleicht kann der auch noch helfen. Oder vielleicht habe ich einen Talisman, der dir, wo ich denke, der bringt mir noch Glück. Oder ich setze mein Vertrauen in eine mächtige, scheinende religiöse Institution. Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist man noch froh um sie, schlussendlich. Doch man kann es wissen. Man kann wissen, Jesus allein genügt. Warum sollen wir unser Vertrauen auf verschiedene Gottheiten verteilen oder Institutionen unser Vertrauen schenken, wenn Jesus die höchste Autorität hat? Warum nicht den Mächtigsten vertrauen? Jesus ist aber nicht nur der Herrscher über das ganze Universum, Jesus ist auch das Haupt der Gemeinde und das ist ja unglaublich faszinierend. Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das müsst ihr euch mal richtig auf den Lippen zerkauen. Der Mächtigste, Allermächtigste, ist das Haupt unserer Gemeinde. Was für ein Privileg. Damit ist der Herrscher über das ganze Universum in unserer Kirche gegenwärtig. Eigentlich kann man es noch viel radikaler sagen. Die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Christus ist das Haupt. Wir sind der Leib. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft, in der Jesus wohnt und sozusagen greifbar ist. Wenn wir das begriffen haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als für die Gemeinde dankbar zu sein. Sollen sich die Menschen über unsere Gemeinde lustig machen? Mögen sie uns belächeln, verspotten, plagen oder gar verfolgen? Wir wissen, eines Tages werden alle Menschen sehen, dass wir dem mächtigsten Herrscher dieser und der zukünftigen Welt vertraut haben. Sie werden sehen, dass wir deshalb am Ziel angekommen sind. Sie werden über ihre Arroganz gegenüber dem Evangelium schockiert sein und sich schämen. Jesus ist immer und zu jeder Zeit stärker und mächtiger. Natürlich wäre es irgendwie toll, wenn die überwältigend große Kraft Gottes augenfälliger wäre. Da hätten die Menschen vor uns ein bisschen mehr Respekt. Sie würden sich überlegen, ob sie uns belächeln oder beleidigen wollen. Aber eben Gottes Macht ist in dieser Welt noch verborgen. Im Hebräer lesen wir, Jesus, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Leider. Ist irgendwie schade. Aber so ist es nun mal. Doch eines ist ganz gewiss, es gibt keine Macht, die uns von Gott wegzerren könnte. Es gibt nichts, das uns von der Liebe Gottes trennen könnte. So schreibt Paulus, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Die eindeutige Antwort lautet, nichts und niemand. Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Selbstverständlich wird uns Jesus mit Jesus zusammen alles geschenkt werden. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Niemand wird es wagen, wenn Gott vor uns steht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also niemand, wirklich niemand kann uns verurteilen. Jesus setzt sich für uns ein, schon heute. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte und Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, öffne unsere inneren Augen des Herzens. Ich bete mit uns. Ja, Herr, wir kennen in unserem Leben viel Ohnmacht und nicht so viel Macht. Ohnmächtig gegenüber schwierigen Situationen, ohnmächtig gegenüber unserer Gesundheit. Und Herr, öffne uns die Augen für deine Kraft und deine Macht, dass wir im Herzen verstehen, dass du der allmächtige Gott bist und dass wir im Herzen Ruhe finden in dir, Geborgenheit, weil wir wissen, dass du so mächtig bist, dass du alles erfüllen wirst, was du uns versprochen hast. Und dass es für dich gar kein Problem ist, uns durch schwierige Lebensabschnitte hindurch zu tragen und ans Ziel zu bringen. Das ist ein großes Privileg Herr, öffne uns die Augen des Herzens.